stooge.
Hallo und herzlich willkommen zum 38. Filmgespräch hier auf Radio Nora mit unserer November-Sendung. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Und wir haben wieder eine volle Sendung, deswegen fangen wir auch gleich an mit den Starts von letzter Woche, vom 28. Oktober. Und an erster Stelle steht Borga, das ist ein deutsch-ghanaischer Spielfilm vom Regisseur Jörg Fabian Rabe. Das ist ein Drama und im Mittelpunkt steht hier ein junger Ghanaer, der wird gespielt von Eugene Boateng. Der wächst auf nahe der ghanaischen Hauptstadt Accra in eher ärmlichen Verhältnissen. Der Film hatte seine Premiere schon im Januar und zwar beim Filmfestival Max Ophüls Preis und hat dort auch den Hauptpreis in der Kategorie Spielfilm gewonnen.
Und noch drei weitere Preise dazu. Der Hauptdarsteller hat unter anderem den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller bekommen dafür. Er war auch am Drehbuch mitbeteiligt. Die Ghanaer nennen Borgas Leute, die ins Ausland ausgewandert sind und dort im Reichtum schwelgen. So stellen sie sich das vor. Wie die Realität aussieht, wissen sie vielfach nicht. Der Film ist, finde ich, sehr, sehr realistisch. Die Hauptfigur Kojo kommt nach einigen Umwegen in Deutschland an und lernt dort einen Borga kennen. Ein Mann, der es quasi zu Reichtum gebracht hat, was er aber nicht wirklich hat. Und vor allen Dingen, auf welche Art und Weise er sein Geld verdient hat, ist wieder eine ganz andere Sache. Er lernt dort auch eine junge Frau kennen, Lina, gespielt von der Christiane Paul, mit der er zusammenkommt. Und wir sehen, wie sich Kojo abmüht, um sein Leben zu finanzieren. Es sind zig Schwierigkeiten natürlich da und natürlich alles nicht unbedingt auf legale Art und Weise. In Deutschland schickt er sehr viel Geld an seine Familie, im Grunde genommen viel mehr, als er eigentlich könnte. Er geht dann wieder zurück nach einigen Jahren nach Accra zu seiner Familie, will dort auch Geschäfte machen und stellt dann fest, dass die Realität eine völlig andere ist und dass das, was gut gemeint ist, keineswegs unbedingt gut sein muss. Ich finde diesen Film sehr, sehr realistisch. Er ist ausgezeichnet gespielt. Boateng hat nicht umsonst den Deutschen Filmpreis bekommen und ich gebe dem Film gute 4 bis 4,5 Loras.
Dann kommen wir zum zweiten Film vom 28. Oktober und zwar Contra. Das ist eine deutsche Komödie von Sönke Wortmann beziehungsweise das Remake eines französischen Films. Im Mittelpunkt steht Professor Richard Pohl, gespielt von Christoph Maria Herbst und der droht von der Uni zu fliegen, nachdem er die Jurastudentin Naima Hamid im vollbesetzten Hörsaal dumm angeredet hat. Natürlich hat das irgendjemand gefilmt und ins Netz gestellt und dann kriegt Professor Pohl Ärger. Der Unipräsident will seinem alten Weggefährten aber noch eine Chance geben und sagt, er soll diese Erstsemestlerin Naima für einen bundesweiten Debattierwettbewerb fit machen, weil er selber rhetorisch begnadet ist, wäre er dafür der richtige Mann. Die zwei sind eigentlich beide von der Idee nicht begeistert, weder die Studentin noch der Professor. Aber das erzählen wir jetzt nicht, was da weiter passiert.
Es ist der zweite Film von Sönke Wortmann nach der Vorname, wo es eben das französische Original gibt. Den Professor spielt im Original Daniel Auteuil, der teilweise wirklich unerträglich ist. Christoph Maria Herbst ist natürlich auch ein Zyniker. Ich habe beide Filme gesehen. Ich finde den Film vom Sönke Wortmann besser als den französischen. Ich finde ihn auch wesentlich realistischer, glaubwürdiger. Ich gebe dem Film gute 3 bis 3,5 Loras.
Ein Wagnerianer ist ein Mensch, der dem Sommer entgegenfiebert, ja, dem das Herz höher schlägt, wenn er an die Musik denkt, wenn er an Bayreuth denkt.
Als Wagner-Lover, you have to retain a very open mind. And I will admit that there are people out there who are Wagner fanatics. Wagner fans are the heavy metal end of classical music.
Ich mag nicht ausschließen, dass man natürlich schon so eine gewisse Pilgerschaft hat, wie wir nach Bayreuth pilgern, ja, als Pilgerchor.
Es gibt viele weltweit Anhänger, insofern wir sagen immer, ja, es hat auf jeden Fall was von der Selbsthilfegruppe.
Das war ein Ausschnitt aus der Dokumentation Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt, die ebenfalls schon letzte Woche am 28.10. ins Kino gekommen ist. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht hier natürlich um Richard Wagner und seine Musik. Wagner ist bis heute populär weltweit, aber auch natürlich umstritten. Aufgrund seiner Ansichten, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Der Filmemacher Axel Brüggemann versucht hier herauszufinden, wieso Wagner derart polarisiert und andererseits aber doch immer noch so populär ist. Sowohl beim Festival in Bayreuth als auch über die deutschen Grenzen hinweg.
Brüggemann hat Dreharbeiten gemacht in Bayreuth im Festspielhaus, in Venedig, dann in New York, New Jersey, Riga, Tel Aviv, Los Angeles, Abu Dhabi und Tokio. Auf der ganzen Welt, wo es glühende Wagnerianer gibt, auch in Israel. Jahrelang durfte ja nichts von Wagner in Israel gespielt werden. Er interviewt zum Beispiel einen Musiker, einen Israeli, der ein glühender Anhänger ist. Wagner ist eine ganz, ganz umstrittene Person. Er war persönlich wohl das, was man als richtigen Kotzbrocken bezeichnet, der aber wundervolle Musik gemacht hat.
Es ist natürlich die alte Frage, ob man das Werk vom Künstler trennen kann. Es hat viele Künstler gegeben, die privat ganz fürchterliche Menschen waren. Natürlich hat Wagner auch schreckliche Ansichten vertreten. Die Tatsache, dass er Hitlers Lieblingskomponist war, dafür konnte er ja nichts. Aber Wagner war ja auch selber Antisemit.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Wagner hatte eine Schwiegertochter, die britisch war, Winifred, die die Festspiele dann übernommen hat. Und das war eine glühende Hitler-Anhängerin. Sie war befreundet mit ihm und Hitler ging ein und aus am grünen Hügel. Sie hatte den Beinamen die Narzisse. Aber ich habe hier eine Schrift in der Hand von Wagner, die er 1850 verfasst hat, unter dem Titel Das Judentum in der Musik. Er schreibt, der Jude an sich sei unfähig, sich künstlerisch auszudrücken, weder durch seine äußere Erscheinung noch durch seine Sprache und am allerwenigsten durch seinen Gesang. Total absurd.
Kommen wir jetzt mal zurück zu diesem Film.
Ganz wunderbar. Ich habe noch nie in einer Dokumentation Tränen geweint vor Lachen. Und zwar hatte Brüggemann die geniale Idee, ein Bayreuther Metzger-Ehepaar, Rauch, zu Wort kommen zu lassen. Der Urgroßvater von der Ulrike Rauch war schon Hausmeister im Festspielhaus. Sie ist quasi am grünen Hügel aufgewachsen. Die haben über viele, viele Jahre sehr viel mitbekommen, weil sie auch Fremdenzimmer vermieden. Nicht nur über die Prominenten, die alle auftauchen, sondern der Kampf um die Karten, die Intrigen zum Teil. Es ist so wunderbar und die beiden sind so göttlich. Dadurch gewinnt dem Brüggemann sein Film Christian Thielemann bei den Orchesterproben und im Orchestergraben und durch die ganzen Abteilungen, viele Interviews. Das ist für mich ein ganz glatter 5-Lora-Film.
Also eine rundum gelungene Dokumentation, die nicht langweilt, sondern unterhält. Einen letzten Film haben wir noch, der am 28. Oktober ins Kino gekommen ist. Einer der Filme, an denen sich unsere beiden Geister etwas scheiden, und zwar Antlers. Antlers ist übrigens Geweih und das spielt hier in einer etwas isoliert liegenden Kleinstadt in Oregon. Im Mittelpunkt stehen eine Lehrerin und ihr Bruder, der ist Sheriff. Der Lehrerin fällt auf, dass ein Junge komisch reagiert und sie fängt an nachzubohren. Es stellt sich raus, der Vater wurde von irgendeinem seltsamen indianischen Geist besessen. Das Ganze ist ein Horrorfilm. Ich will jetzt gar nicht auf den Inhalt so genau eingehen. Ich persönlich sehe diesen Film als eine Parabel auf die Problematik Kinder von drogensüchtigen Eltern. Der Vater dieses Jungen ist selbst mehrfach vom Sheriff verhaftet worden aufgrund von Drogendelikten. Obwohl die Mutter verstorben ist, hat das Jugendamt ihm seine Kinder gelassen, was immer wieder zu Problemen geführt hat. Wenn das hier auch dargestellt wird als Besessenheit von diesem komischen Geist, für mich ist es einfach die Parabel auf dieses immer weiter Abstürzen aufgrund der Drogen und wie das dann im Endeffekt sich natürlich auf die Kinder auswirkt. Deswegen fand ich den Film jetzt nicht so schlecht wie die Ingrid.
Die Ingrid sagt, dass sie leider in der Pressevorführung war und ihn versucht hat, bis jetzt sehr gut zu verdrängen. Ich möchte da auch gar keine Loras angeben bei mir, weil ich finde ihn einfach nur fürchterlich.
Naja, Horrorfilme sollen ja auch fürchterlich sein.
Ja, was gibst du ihm?
2,5 bis 3.
Okay.
Für Horrorfans, jetzt gerade war Halloween, wenn man sich da mal gruseln möchte. Es ist jetzt nicht so der klassische blöde Schlitzerfilm, wo einfach nur einer nach dem anderen niedergemetzelt wird, sondern es gibt eben diesen Hintergrund mit der Drogenproblematik. Und wir wissen alle, dass leider Jugendämter da immer wieder Fehler machen und Kinder bei Eltern lassen, die ungeeignet sind. Und aus dieser Perspektive fand ich den nicht so schlecht.
Aus dieser Perspektive gebe ich ihm dann vielleicht einen halben bis einen.
Wir kommen zu den Starts vom 4. November von heute und fangen an mit Ammonite. Das ist eine britisch-australisch-US-amerikanische Koproduktion. In den Hauptrollen sehen wir Kate Winslet und Saoirse Ronan. Das Ganze spielt in den 1840er Jahren in England. Mary Anning ist eine Fossiliensammlerin, Forscherin.
Eine Paläontologin, und zwar die erste Paläontologin überhaupt. Sie ist ja eine historische Figur.
Die arbeitet an der südlichen Küste von England.
In Dorset, und zwar der sogenannten Jurassic Coast.
Und zum Zeitpunkt des Films sind aber die Tage ihrer großen Entdeckungen eigentlich schon vorbei. Sie sammelt ganz normale Fossilien, die sie an Touristen verkauft, um Geld zu verdienen für sich und ihre alternde Mutter.
Schon als Kind hat sie gesammelt, weil ihr Vater das auch schon gemacht hat, um das Familieneinkommen etwas aufzubessern. Gedreht wurde das Ganze in Lyme Regis, ein ganz wunderschönes, typisch englisches Hafenstädtchen. Wenn jemand von den Hörern in der Nähe ist, dann ist das ein Muss, sich Lyme Regis anzuschauen, wo es auch einen Riesenladen gibt, der übrigens zurückgeht auf Mary Anning.
Es kommt dann zu Besuch aus London ein Wissenschaftler, der wohlhabend ist und der bittet Mary Anning, sich um seine Frau zu kümmern, Charlotte Murchison, gespielt von Saoirse Ronan. Und die Anning kann sich's nicht leisten, dieses Angebot abzulehnen, obwohl sie eigentlich zunächst nicht begeistert ist über diesen Gast. Aber obwohl die beiden aus unterschiedlichen Klassen stammen, unterschiedliche Persönlichkeiten haben, beginnt sich ein Band zwischen diesen beiden Frauen zu entwickeln.
So ganz langsam entsteht eine ziemlich leidenschaftliche Liebes- und Befreiungsgeschichte. Der Regisseur Francis Lee, der unter anderem God's Own Country gedreht hat, hat es sehr einfühlsam geschrieben und er hat indirekt damit auch Mary Anning ein kleines Denkmal gesetzt. Eine Frau, die leider viel zu bald gestorben ist. Von 1799 bis 1847 hat sie nur gelebt und ist an Brustkrebs gestorben.
Sie hat einen Ichthyosaurus, einen Fischsaurier übrigens, gefunden.
Genau, der erste Fischsaurier. Und auch mit durch ihre Arbeit wurde bewiesen, dass viele Arten ausgestorben sind. Wissenschaftler glaubten vorher nicht daran, dass es früher andere Arten gegeben hat oder irgendetwas ausgestorben ist.
Ja, natürlich, das hätte ja der Bibel widersprochen. Man war ja der Ansicht, dass alles, das da kreucht und fleucht, in diesen 6 Tagen erschaffen worden ist. Und
richtig.
Deswegen natürlich auch die Saurier und die Menschen fröhlich nebeneinander dahergehopst sind wie bei den Feuersteins.
Okay.
Also auch heute gibt es noch Leute, die das glauben. Aber
ja. Aber gehen wir wieder zum Film. Für mich ist das ein guter 4-Lora-Film. 4 bis 4,5. Die beiden spielen es ganz ausgezeichnet.
Und es ist halt einerseits die interessante Geschichte dieser Frau und andererseits diese für die Zeit natürlich sehr ungewöhnliche Romanze, die hier interessant sind. Gut, ich schließe mich an und wir kommen zum nächsten Film, der heute ins Kino kommt, und zwar Die Geschichte meiner Frau. Das ist eine ungarisch-deutsch-französisch-italienische Koproduktion. Der Originaltitel lautet A Felle Segem Törtenet. Und im Mittelpunkt steht hier der Schiffskapitän Jakob Störr, der in einem Café mit einem Freund wettet, dass er die erste Frau heiraten wird, die reinkommt in dieses Café. Und das ist Lissy, gespielt von Lea Seydoux.
Das Ganze nach einem Roman, der 1942 geschrieben wurde von Milan Wüst. Die Regie hatte Ildiko Njidi, eine arrivierte Regisseurin und Autorin. Neben Lea Seydoux, dieser bodenständige Kapitän zur See, gespielt von Giesnaber, einem Holländer, ist wirklich das, was ich so als richtigen Kerl bezeichne. Er liebt sie zumindest sehr, aber dann kommt natürlich, nachdem er zur See sie lange zu Hause ist, alleine Eifersucht auf Szenen einer Ehe.
Man muss dazu sagen, der Film ist 2 Stunden 49 Minuten lang, also sozusagen fast 3 Stunden. Das ist natürlich eine Nummer.
Der Film wird aber trotzdem nicht so langweilig. Man könnte ihn um 20 Minuten kürzen und er würde nicht darunter leiden. Es kommt dann auch ein Freund von ihr dazu, wo sie sagt, dass es nur eine platonische Verbindung ist. Und
es geht um Liebe, um Eifersucht. Es wird aber auch philosophiert.
Und wie viel geben wir ihm? 3.
Also 3 Loras für die Geschichte meiner Frau. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus diesem Film.
Entschuldigen Sie die Störung.
Na gut, aber fassen Sie sich kurz.
Bitte werden Sie meine Frau. Ich meine es todernst. Ich kann mir vorstellen, wie seltsam es Ihnen vorkommen muss, dass jemand einfach an Ihren Tisch kommt und...
Erzählen Sie mir etwas über sich. Schnell, ja?
Nun ja, ich bin Kapitän zur See. Ich bin 1,84 groß.
Ja, ich sehe, wie groß Sie sind. Wann ist unsere Hochzeit?
Morgen.
Sagen wir in einer Woche. Das klingt etwas realistischer.
Ich meine es ganz ernst.
Verderben Sie das Spiel nicht. Was sagten Sie, was für ein Kapitän sind Sie?
Das sagte ich noch nicht. Frachter. Für gewöhnlich Schüttgut.
Und ist das interessant?
Nun ja, es kommt auf die Fracht an. Zum Beispiel, wenn Sie aus...
Ihr Name, ganz schnell.
Kapitän Jakob Störr.
Lisi, Belitzer. Ich bin etwas zu spät, verzeih bitte.
Darf ich die Herren einander vorstellen? Mr. Ridolfi, Kapitän Jakob...
Störr.
Störr, mein Verlobter.
Oh, mein Glückwunsch. Kam das nicht etwas... plötzlich?
Wir kommen zu Happy Family 2, logischerweise die Fortsetzung von Happy Family bzw. Monster Family. Im ersten Teil ging es um die Familie Wishbone, die, um sich sozusagen wieder etwas anzunähern, nach Planung von Mutter und Tochter Emma einen Ausflug machen, aber eine böse Hexe verwünscht sie und macht sie alle zu Monstern. Jetzt eben der zweite Teil nach 4 Jahren. Das ist übrigens eine deutsch-britische Koproduktion, natürlich ein Zeichentrickfilm. Und jetzt sollen diesmal Baba Yaga und Renfield aus den Klauen von Mila Starr, einer Monsterjägerin, befreit werden.
Von einem deutschen Regisseur, vom Holger Tappe, der schon ganz wunderbare Animationsfilme gemacht hat. Zum Beispiel die Konferenz der Tiere, das Zeitkarussell, das Geheimnis von Schloss Balthasar, die Urmelfilme. Der erste Teil war ganz wunderbar, habe ich mich amüsiert. Er war charmant, intelligent sogar und witzig. Und der zweite Teil, ich habe ihn kaum ertragen. Ich habe mir gedacht, sei der jetzt von den Geldgebern dazu genötigt worden, haben, das Ganze jetzt auf amerikanischen Geschmack zu trimmen. Wenn sie wollen, dass ihre Kinder ein bisschen neurotisch werden, dann nehmen sie sie mit in Happy Family 2. Ich bin sehr, sehr enttäuscht über den zweiten Teil.
Und gibst wie viel Loras?
Die Animation ist ja gut gemacht. Ich gebe ihm 2 Loras.
Okay, dann wollen wir es mal dabei belassen. Ebenfalls am 4. November startet die Dokumentation Kinder der Hoffnung, One of Us, der israelischen Regisseurin Yael Roveni, die lebt seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Und sie hat für diesen Film die Mitschülerinnen und Mitschüler ihrer Grundschulklasse besucht. Die sind alle so ungefähr Jahrgang 1980 und mussten als Kind in der Schule schwören, immer in diesem Land zu bleiben, zu heiraten und ganz viele Kinder zu kriegen, um Israel sozusagen zu erhalten. Und sie klappert jetzt da die ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler ab, um zu schauen, wer denn sozusagen diesem Schwur gerecht geworden ist und wer nicht. Das Ganze ist ein sehr privater Blick auf den israelischen Mittelstand. Interessant ist zum Beispiel auch diese politische Komponente, dass die sagt, wir waren eigentlich die Generation, die gedacht hat, wir schließen Frieden und dann ist gut. Und das ist halt leider nicht passiert. Also ein interessanter Einblick. Ich gebe 3,5 Loras. Wenn wir schon beim Thema Israel sind, dann passt jetzt ganz gut der nächste Film rein, auch eine Dokumentation, und zwar Schocken, ein deutsches Leben. Das hat nichts mit dem Verb, jemanden schocken zu tun, sondern das ist der Name von Salman Schocken, der ursprünglich aus Polen kam, eigentlich studieren wollte, ein sehr literatur- und kulturinteressierter Mensch war, dann aber von seinem älteren Bruder gebeten wurde, doch zu ihm nach Zwickau zu kommen, wo der ein Geschäft aufmachen wollte. Und die zwei haben dann ein Kaufhaus gegründet, das erste Kaufhaus, kann man sagen, in Deutschland überhaupt, und haben 30 Jahre lang sehr erfolgreich zusammengearbeitet, bis der Bruder bei einem Autounfall ums Leben kam. Sie haben fast jährlich weitere Häuser eröffnet, waren sehr erfolgreich, sind sehr reich geworden. Wobei Schocken immer auch wichtig gewesen ist, dass es seinen Angestellten gut geht. Er hatte eine sehr soziale Ader und er hat sein Geld dazu verwendet, um zum Beispiel Bücher zu sammeln und sich kulturell zu engagieren. Er hat einen Verlag gegründet, schon zur Zeit, als dann die Nazis die Macht übernommen haben. Man hat ihn wursteln lassen, weil er sozusagen ein jüdisches Publikum mit jüdischen und hebräischen Büchern bedient hat und somit also keine Konkurrenz für irgendwelche deutschen Verlage war. Schocken war intelligent genug, um zu sehen, in welche Richtung das hier in Deutschland läuft, und ist rechtzeitig ausgewandert, hat in Palästina, späterer Staat Israel, dann unter anderem eine kränkelnde Zeitung gekauft. Jeder, der Israel kennt, weiß, wovon ich rede, wenn ich sage Haaretz, das Land, was ja auch so ein bisschen Synonym für Israel überhaupt ist, und hat diese Zeitung groß gemacht, war aber dann noch in vielen anderen kulturellen Einrichtungen beteiligt. Also ein sehr interessanter Mann mit einer langen und faszinierenden Karriere.
Er hat damals schon für die Lehrlinge und jungen Frauen ein Erholungsheim gegründet, weil sowas wie Urlaub kannten die ja damals nicht und hätten sie sich auch gar nicht leisten können. Es war ein ganz, ganz faszinierender Mensch und von der Bildung her ein Autodidakt. Er war gebildeter als viele, die auf der Universität waren, aber hatte nur ein paar Jahre Grundschule.
Der Salman war eigentlich in Berlin und wollte studieren, und dann hat eben der Bruder ihn gerufen, und auf der Zugfahrt von Berlin nach Zwickau hat er einen Rabbiner kennengelernt und hat dem also sein Leid geklagt, dass er ja viel lieber studieren würde und er hat eigentlich überhaupt kein Interesse für das Kaufmannswesen. Und dann hat der Rabbiner gesagt, er solle doch jetzt zuerst Kaufmann werden, viel Geld verdienen, denn mit vollem Magen würde es sich doch viel besser studieren mit Lehren. Also der hat das auf jeden Fall nachgeholt und hat seine Bildung natürlich noch erweitert. Ich fand zum Beispiel auch ganz lustig, man sieht unter anderem den Mann seiner Enkeltochter in dem Film, der beschreibt, wie er diesen Großvater kennengelernt hat. Und das war also eigentlich ein Bewerbungsgespräch, kann man sagen, wo er ausgefragt worden ist über alle möglichen Schriftsteller vom Großvater seiner Zukünftigen, von Goethe über Nietzsche zu Proust. Und er war völlig geplättet, dass der Mann, den er ja eigentlich nur als Kaufmann kannte, weiß. Und das war die Prüfung, ob er würdig ist, die Enkeltochter zu heiraten, ob er dann auch die entsprechenden literarischen Kenntnisse mitbringt.
Schoppen hat in Nürnberg am Aufsichtsplatz am 11. Oktober 1926 ein Kaufhaus eröffnet. Und ich bin als Kind, gehe mir zum Schoppen. Ich bin ja nun nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre danach geboren, aber es hat nie jemand gesagt, geh mal zum Horten oder Merkur hieß es dann mal. Und selbst in der Zeit, als es der Kaufhof war, sagen die Nürnberger, du, ich muss einmal schnell was vom Schoppen holen. Das ist geblieben. Das ist total lebendig, auch heute noch in der Bevölkerung.
Da sind so viele ganz interessante Sachen drin in dieser Geschichte. Da können wir jetzt gar nicht alles erzählen, weil da könnten wir die ganze Sendung damit füllen. Wir geben 5 Loras für Schocken, ein deutsches Leben und alles andere schauen Sie sich dann am besten selber an. Jetzt möchten wir noch kurz eingehen auf Many Saints of Newark, dem Sopranos Prequel. Den haben wir eigentlich in der letzten Sendung schon vorgestellt, aber der ist dann nochmal verschoben worden auf heute, kommt also auch erst am 4.11. ins Kino, aber trotzdem nochmal zu diesem Thema.
Es ist eine Mafia-Story über einen Mafia-Paten.
Tony Soprano, damals gespielt von James Gandolfini, der leider schon viel zu früh verstorben ist. Und das Besondere war, dass er zu einer Psychiaterin geht, weil er plötzlich mit seinem Job, wenn man es dann normal so nennen möchte, nicht mehr ganz glücklich war und mit seiner ganzen Situation. Hier kommt nun die Vorgeschichte, also die Kindheit bzw. Jugend von Tony Soprano und ein ganz toller Griff des Castings. Man hat den Sohn von James Gandolfini hier besetzt in der Rolle des jungen Tony Soprano und der sieht wirklich seinem Vater sehr, sehr ähnlich. Michael Gandolfini, das akzeptierst du sofort, dass das der junge Tony Soprano ist.
Prima ist es natürlich auch, dass Michael Gandolfini schon einiges vorher gedreht hat, kein Newcomer ist. Man sieht in dem Prequel natürlich auch ein paar Figuren, die in den Sopranos drinnen waren.
Das Casting ist auf jeden Fall super. Das ist nicht nur bei Gandolfini so. Zum Beispiel der Typ, der da mit seinem riesen Toupet später rumläuft, hat hier am Anfang noch eine Glatze und dann hat er plötzlich auch das Toupet. Also sie haben sich schon Mühe gegeben, dass das irgendwie alles zusammenpasst. Was man jetzt zur Story sagen kann, ist, dass das natürlich gewisse Parallelen aufweist zu der Pate. Beim Paten war es ja auch so, dass Michael, der Sohn, der als Kriegsheld zurückkam und nicht dafür vorgesehen war, in das Familienbusiness einzusteigen, am Ende der neue Pate geworden ist. Da sehe ich die Parallele zu diesem Film, weil es hier genauso ist, dass der eigentlich in der Schule gut ist und da seine anderen Talente entwickelt. Er ist sportlich aktiv, er soll aufs College gehen und einen anderen Weg einschlagen als eben die Mafia. Aber durch die Umstände, wie wir wissen, weil wir ja die Serie gesehen haben, landet er dann am Ende doch da.
Die Regie hat übrigens ein auch nicht unbekannter Regisseur, und zwar Aaron Taylor. Er hat unter anderem viele Folgen von Game of Thrones gedreht, Thor, The Dark World, Terminator, Genesis, mit dem Emmy und einigen anderen Preisen dekoriert. Sebastian und ich waren glühende Soprano-Fans und das musste jetzt unbedingt sein.
Natürlich ist das in erster Linie ein Film für die Leute, die die Sopranos geschaut haben. Es ist nicht unbedingt Voraussetzung. Man kann sich das auch alleine anschauen, ohne irgendwas zu wissen. Und vielleicht kriegt man dann ja auch Lust, die Serie hinterher zu schauen. Wie viele Loras geben wir den Many Saints of New York?
3,5 bis 4?
4 würde ich schon sagen.
4, okay.
Dann kommen wir zu unserem nächsten Film. Der startet am 11.11., die Dokumentation Billy, Legende des Jazz. Und wie man sich denken kann, geht es hier um die bekannte Jazzsängerin Billie Holiday.
Und zwar den Dokumentarfilm von James Erskine, der schon einige Musikfilme gemacht hat. Ein ganz bekannter britischer Dokumentarfilmregisseur und Autor. James Erskine ist an den Nachlass einer Journalistin gekommen, die jahrelang recherchiert hat über Billie Holiday und etliche Interviews gemacht hat in den 70er Jahren. Und zwar Linda Lippmann-Kühl. Daraus hat James Erskine einige wahnsinnig interessante Interviews mit Jazzgrößen der damaligen Zeit und Freunden in seinen Filmen rein. Dieser Film porträtiert nicht nur das Leben von Billie Holiday, sondern auch den Rassismus und die Anfeindungen, denen sie ausgesetzt war, weil Billie Holiday war eine Sängerin, die ebenfalls von vielen Weißen sehr geliebt und geschätzt wurde und auch mit weißen Musikern gespielt hat. Und das hat einigen Leutchen natürlich überhaupt nicht gepasst. Dann natürlich die fatalen Beziehungen zu ein paar Männern, Alkohol und Drogen. Sie hatte ein wirklich nicht leichtes Leben und ist auch ziemlich bald gestorben. Dieser Film ist so viel besser, nicht der Spielfilm The United States versus Billie Holiday, ein Film, der einfach nur Schrott war in meinen Augen. In der Dokumentation von James Erskine werden auch die Lieder von ihr ganz gespielt. Ich finde diese Dokumentation ausgesprochen gelungen und bei mir sind es auch 5 Loras.
5 Loras für Billie, Legende des Jazz. Ebenfalls am 11.11. startet der Film Lieber Thomas. Gemeint ist hier der Autor Thomas Brasch. Das Ganze ist eine Biografie und natürlich ein Drama. 2,5 Stunden lang. Albrecht Schuch spielt hier den Thomas Brasch, der in der jungen DDR ein Außenseiter war. Der Vater war auf Seiten des Staates. Sein ältester Sohn wollte lieber Schriftsteller werden. Und als dann zum Beispiel die sowjetischen Panzer 1968 in Prag einfahren, gehört der Thomas zu denen, die demonstriert haben auf den Straßen von Berlin. Sein Vater hat ihn an die Stasi verraten und er ist im Gefängnis gelandet. Ein interessantes Leben?
Ja, sicher war es interessant. Die Person selbst nicht gerade besonders sympathisch. Er hat immer an seinen eigenen Vorteil gedacht. Schon als Junger hat er seine Freundinnen wie Wegwerfprodukte behandelt. Ein total ich-bezogener Mensch. Autor, Lyriker.
Egomane, kann man sagen.
Ja, ich habe unter anderem das Glück gehabt, Heiner Müller kennenzulernen, der unter anderem auch die Hamlet-Maschine geschrieben hat, war ein bisschen befreundet mit Heiner, der mir Sachen vom Brecht-Ensemble erzählt hat. Und da kam es natürlich auch zu Thomas Brasch. Er war nicht beliebt. Im Grunde genommen war Brasch ein ziemlicher Kotzbrocken. Fast niemand hat verstanden, warum Katharina Thalbach mit ihm zusammengelebt hat. Und nach der Haftentlassung von Brasch sind die beiden in den Westen gegangen, bis sie sich dann doch endlich von ihm getrennt hat. Die Regie konnte niemand besser machen als Andreas Kleinert, der ebenfalls am BE Recht Ensemble war und einer der, wie ich finde, mit besten deutschsprachigen, vor allen Dingen Fernsehregisseuren ist. Leb wohl, Josef, 89. Denk ich an Deutschland, Niemandsland von 98. Klemperer, ein Leben in Deutschland. 99, mein Vater, Freischwimmer, Hurenkinder. Und Andreas Kleinert hat Thomas Brasch sehr, sehr realistisch dargestellt. Ich weiß von einer anderen Person auch, dass Brasch sich auch gerne inspirieren ließ, um es mal vorsichtig auszudrücken, von Kollegen. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht persönlich kennengelernt, aber ich hätte ihn auch nicht persönlich kennenlernen wollen. Der Film ist 156 Minuten. Mehr als 10 Minuten hätte der Kleine da eigentlich nicht rausschneiden können. Man muss die Schauspieler hervorheben. Albrecht Schuch, der Brasch hervorragend spielt. Jörg Schüttauf, auch ganz fantastisch, als Vater von Brasch. Und Jella Haase gibt Katharina Thalbach, kann man so lassen. Ich muss den Film von meiner persönlichen Animosität trennen. Es ist ein guter 4-Lora-Film.
Mir geht's auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn ich irgendwo einen Schauspieler oder eine Schauspielerin in einem Film sehe, die ich kennengelernt habe und nicht mag, dass mir das dann auch immer so ein bisschen schwer macht, den Film auch gut zu finden. Also ein paar Leute, die man mal kennengelernt oder interviewt hat und wo man dann sagt,
das ist wohl wahr, da schließe ich mich an.
Am 11.11. starten außerdem noch 2 Dokumentationen, und zwar einmal Speer Goes to Hollywood. Hintergrund ist, dass Hollywood tatsächlich mal einen Film auf der Basis von Speers Autobiografie drehen wollte. Und man hat einen Drehbuchautor losgeschickt, der sich mit Speer hingesetzt hat, um das Drehbuch zu besprechen, zu bearbeiten. Der hat alles auf Band aufgenommen und auf Basis dieser Bandaufnahmen ist jetzt diese Doku entstanden. Der Film wurde nie gedreht, nicht ohne Grund. Es gab große Bedenken, dass das ein zu sehr beschönigendes Bild von Albert Speer malen würde. Interessant an dem Film ist, dass er im Gespräch unter vier Augen mit dem Drehbuchautor ganz viele Sachen zugegeben hat, die er öffentlich nie zugegeben hat. Wenn man da sitzt, bleibt einem zum Teil der Atem stehen, wenn man denkt, wie kann jemand zu dieser Zeit sowas noch gesagt haben? Also ein interessantes Zeitdokument. Ich gebe dem Film 4 Loas. Die zweite Doku, die noch am 11.11. startet, ist Who's Afraid of Alice Miller? Alice oder Alice Miller, eine aus Polen stammende Schweizer Psychologin, selbsternannte Kinderforscherin, die mittlerweile schon 11 Jahre tot ist, hat vor allem gekämpft gegen das Prügeln von Kindern und ihr Sohn hat nach ihrem Tod ein Buch geschrieben und ist jetzt hier auch im Mittelpunkt dieses Films. Die Wahrheit ist nämlich, dass es bei ihr privat in der Familie ganz anders zugegangen ist und dass eben ausgerechnet eine Frau, die sich so für Kinderrechte eingesetzt hat, lange zugeschaut hat, wie zum Beispiel ihr Mann jeden Tag ihren Sohn grün und blau geprügelt hat. Sie hat auch Briefe an ihre Kinder geschrieben, die da zum Teil vorgelesen werden. Ich würde jetzt mal sagen, wer die Frau kennt und wer sich für das Thema interessiert, kann da reingehen. Ansonsten ist es halt einfach nur die Diskrepanz zwischen öffentlicher Person und privater Person, die hier sehr stark war. Wir kommen zu den Starts vom 18.11. und beginnen mit Eiffel in Love. Das ist sinnigerweise der deutsche Titel. Der Originaltitel ist Eiffel. Und das ist eine deutsch-französische Koproduktion, die auf Französisch und Englisch gedreht wurde. Ganz, ganz seltsam. Man kann sich's denken, es geht um Gustave Eiffel, der unter anderem den Eiffelturm gebaut hat. Und das ist auch die zentrale Geschichte in diesem Film. Eiffel bewirbt sich mit einem Entwurf für die Weltausstellung. Also es soll irgendwas Spektakuläres gebaut werden, das dann eigentlich nach 20 Jahren wieder abgebaut werden soll. Den Zuschlag bekommt Eiffel mit seinem Turm. Er möchte eigentlich nicht, dass der nach 20 Jahren wieder abgebaut wird und fängt dann auch an, plötzlich nicht mehr so zu bauen, dass man es leicht wieder auseinanderkriegt, sondern es fest vernieten zu lassen. Zunächst gab es wahnsinnig viel Widerstand von der Pariser Bevölkerung, die dieses Ding einfach scheußlich fand. Und die Leute, die in der Nähe gewohnt haben, hatten Angst, es fällt um und erschlägt Leute und zerstört Häuser. Die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, dass sowas hält. Und Eiffel hat sich wirklich auch abmühen müssen, das Ganze finanziert zu kriegen, weil da nämlich eine ganz eigenartige Klausel mit im Spiel war, dass erst ab einer bestimmten Höhe der Staat zahlt und alles, was bis dahin war, musste er selber finanzieren. Der Film erzählt so ein bisschen einfach die ganze Biografie drumherum und der Turm ist einfach nur die Hauptgeschichte, die hier vorkommt. Was mich so ein bisschen an dem Film stört und wofür ich da Abzüge gebe, ist, dass hier eine Liebesgeschichte hineingewurstet wurde, die frei erfunden ist. Eiffel war zum Zeitpunkt des Turmbaus Witwer. Er hat nach dem relativ frühen Tod seiner Frau seine 4 Kinder nicht lange alleine erzogen, sondern hat seine Cousine geheiratet, damit die Kinder versorgt sind. Das wird hier überhaupt nicht erwähnt. Und stattdessen trifft er eine Frau wieder, die er schon mal als junger Mann kennengelernt und geliebt hat, was aber, wie gesagt, frei erfunden ist. Optisch finde ich den toll. Diese ganzen Bilder, wie der Turm gebaut wird, auch die Hintergrundgeschichte, was das Technische anbelangt, das ist sehr interessant. Es ist wirklich von den Effekten her toll gemacht, weil das ist ja mit Sicherheit alles computer-generated images. Aber diese Love-Story, die hätte man sich einfach sparen können. Warum dann irgendwas erfinden, das überhaupt nicht stimmt? Das Leben von dem Mann war so interessant genug. Wer sich für den Eiffelturm interessiert und wer sich dafür interessiert, wie er entstanden ist, ist hier auf jeden Fall gut informiert. Ich gebe dem Film 3,5 Loras. Ebenfalls am 18.11. startet Ein Junge namens Weihnacht, im Original A Boy Called Christmas. eigentlich startet der Film zu früh, weil das ist natürlich ein Weihnachtsfilm. Ich hätte den eher einen Monat später ins Kino gebracht. Naja, vielleicht wird er ja noch verschoben. Das wäre nicht das erste Mal.
Die Regie des Films hat Jill Keenan, ein Londoner Regisseur, sinnigerweise jemand, der auch Horrorfilme gedreht hat, zum Beispiel in letzten Scream, die Fernsehserie Scream, Poltergeist, Flucht aus der Dunkelheit, Monster House. Das Drehbuch zu Ein Junge namens Weihnacht, Ol Parker und Jill Keenan haben das zusammengeschrieben. Es ist mit einer der schönsten Weihnachtsfilme, der besten, die ich je gesehen habe. Und zwar ist er nicht so wie Hollywood manchmal, so mit dem pumpigen Zuckerguss oben drüber.
Es ist ein britischer Film.
Ich würde auch kein Kind mit 4, 5 Jahren mitnehmen, sondern nicht unter 7 Jahre, weil doch zum Teil ganz schön heftige Szenen drin sind. Die Besetzung, die ganz wunderbare Maggie Smith.
Unter anderem Professor McGonagall.
Geboren 1934 und sie dreht und dreht und dreht. Maggie Smith spielt die Tante und passt auf die Kinder auf. Sie erzählt ihnen eine Weihnachtsgeschichte. Die Kleinen haben zuerst überhaupt keinen Bock darauf. Der Vater ist der Michael Huisman. Sally Hawkins spielt mit. Toby Jones spielt mit. Jim Broadbent, also so in etwa auch die Creme de la Creme der britischen Schauspielstars. Allzu viel möchte ich nicht erzählen darüber.
Naja, man kann vielleicht noch sagen, in dieser Geschichte geht es um den kleinen Nikolas, der zusammen mit einer Maus und einem Rentier sich auf den Weg nach Norden macht.
Genau, Maus ist ganz entzückend und natürlich animiert. Und das Rentier muss auch animiert sein, weil einem echten werden sie das Fliegen nicht beigebracht haben. Der Film ist sehr, sehr spannend und ich gebe dem Film 4,5 bis 5 Floras.
Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Film, der am 18.11. startet und der Mann, der den Jungen namens Weihnacht inszeniert hat, war hier übrigens am Drehbuch beteiligt und zwar Ghostbusters Legacy, das ist wieder mal hahaha, der deutsche Titel. Der Originaltitel ist Ghostbusters Afterlife. Das ist der 4. Ghostbusters-Film. Es gab ja 1984 den ersten Ghostbusters-Film. Man kann, glaube ich, sagen, einen Comedy-Klassiker. 5 Jahre später kam der 2. Teil, so lala. Und vor ein paar Jahren gab es dann eine Neuauflage des Themas. Der hätte eigentlich heißen müssen Ghostbusteresses oder Ghostbusterinnen, weil das Einzige, was an dem Film neu war, war, dass die ganzen Figuren Frauen gewesen sind. Die Sekretärin war diesmal ein Sekretär, aber den hätte man sich auch getrost sparen können. Und jetzt wird wieder angesetzt bei der ursprünglichen Geschichte. Im Mittelpunkt steht hier eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern. Wer die alten Ghostbusters-Filme kennt und sich diese Kinder genau anschaut, ahnt sofort, mit wem sie denn verwandt sind. Das Mädchen hat nicht nur die gleiche Brille auf, die Frisur ist ähnlich. Also man erkennt schon, das sind die Enkelkinder von Egon Spengler, der ja von Harold Ramis gespielt wurde, der dieses Jahr verstorben ist. Man sieht ihn noch am Anfang. Ich glaube, dass das nicht mehr mit Harold Ramis gedreht worden ist, sondern ich vermute, dass die da irgend so ein Double genommen haben. Man sieht ihn auch nur so im Schatten. Der hat irgendwo in der Pampa gelebt, auf einem alten Bauernhof und ist jetzt verstorben, hat seiner Tochter, mit der er überhaupt keinen Kontakt hatte, über viele Jahre hinweg sein Haus und sein Land vermacht. Und weil die gerade, nachdem sie die Miete mehrfach nicht bezahlt hat, aus ihrer Wohnung geschmissen worden ist in New York, fährt sie mit ihren Kindern dahin. Die Kinder denken erst noch, dass das Haus jetzt verkauft wird und dann geht es wieder heim nach New York. Und erst als sie dort angekommen sind, in diesem alten, runtergekommenen Bauernhof, erfahren sie, dass sie da bleiben. Die müssen sich dann natürlich da erstmal eingewöhnen. Das Mädchen geht in so einen Sommerschulkurs und der wird gehalten von Mr. Gruberson, gespielt von Paul Rudd. Sie ist so ein kleiner Nerd. Sie fängt dann auch an, sich das Haus näher anzuschauen, findet das Labor ihres Großvaters. Und natürlich liegt da irgendwo noch so eine Falle rum mit einem gefangenen Geist. Und als sie das ihrem Lehrer zeigt und er auf die glorreiche Idee kommt, das Ding aufzumachen, nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Sagen, dass sie dann auch noch den kleinen Jungen kennenlernt. asiatischen Jungen.
Der sich selber Podcast nennt, weil er eben einen Podcast macht. Der Film ist voll mit Zitaten und kleinen Auftritten von Schauspielern, die im Original dabei waren. Da gibt's ganz viel zu entdecken, wenn man den alten Film kennt. Ich finde ihn ganz reizend gemacht. Der wird dem Original gerecht. Es ist unterhaltsam. Das über die Kinder zu machen, ist eine gute Idee gewesen. Es ist aber auch nicht peinlich, wie so oft, wenn Kinder die großen Könner sind.
Ich finde es wunderbar, dass das die Kinder und Jugendlichen diesmal sind und sich teilweise auch ziemlich schwer tun.
Du warst ja am Anfang sehr skeptisch. Bevor wir in den Film reingegangen sind, hast du ja befürchtet, dass das grauenvoll wird.
Und ich muss sagen, ich bin derart positiv überrascht worden, weil ich dachte mir, nur vierte Teil. Und ich habe gehört, dass Teil 2 und 3 eigentlich zum Vergessen sind, die auch an mir vorübergegangen sind. Ich habe A, sehr gelacht und es war absolut spannend. Ja, Sebastian, wie viele Loras gibst du ihm?
Also ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall was für alle Ghostbusters-Fans. Und ich fand ihn um Klassen besser als den zweiten und den dritten. 4 Loras.
Tatsächlich.
Aber natürlich ist das kein Film, der einen Oscar gewinnen wird, aber es ist halt wirklich auch ein Stück Nostalgie. Ich persönlich kann mich noch gut erinnern an den ersten Film, da war ich noch Schüler und ich weiß noch bis heute, dass ich so gelacht habe, dass ich einen Wadenkrampf gekriegt habe, was mir nie davor, nie danach passiert ist. Also ich mag den alten Ghostbusters-Film sehr gerne und das ist halt einfach auch ein schöner Abschluss dieser Geschichte. Die 2 Filme, die da dazwischen waren, die vergessen wir jetzt mal.
4 Loras du und ich ein bisschen weniger bei 3 bis 3,5.
Gut. Und einen Hinweis muss ich noch unbedingt geben. Die Ingrid ist früh aus dem Kino hinausgegangen. Es gibt im Abspann noch eine kleine Szene mit einer Person aus dem ersten Film, die ansonsten in der Geschichte jetzt nicht vorkam. So ein kleines Bonbon ganz am Schluss, das Bezug nimmt auf den Anfang des ersten Films. Also sitzen bleiben, sonst verpasst man was. Wir haben noch einen letzten Film, der ebenfalls am 18.11. startete, nämlich Große Freiheit, ein deutscher Film mit Franz Rogowski und Georg Friedrich in den Hauptrollen. Hier geht es um das Thema Paragraph 175, der ja, was viele Leute bestimmt gar nicht wissen, erst in den 90er Jahren endgültig abgeschafft worden ist. In Bayern zumindest kann man übrigens sagen, dass es sowas wie ein Paragraph 175 zum Beispiel unter König Ludwig II. Gar nicht gegeben hat. Erst als Bayern dem Deutschen Reich einverleibt wurde, kam dieser Paragraph durch die Hintertür aus Preußen nach Bayern und hat dann homosexuelle Handlungen unter erwachsenen Männern unter Strafe gestellt. Die Nazis haben den Paragraphen verschärft und das ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Paragraph, der nach dem Krieg nicht wieder gelockert wurde, sondern in der verschärften Form, die Nationalsozialisten eingeführt haben, bestehen blieb. Im Mittelpunkt des Films steht Hans, der immer wieder aufgrund seiner Homosexualität im Knast landet. Und das ist wirklich etwas, das ich auch nicht wusste und ganz schockiert war, als ich das gehört habe. Er war im KZ wegen Homosexualität. Und als das KZ befreit wurde, wurde er nicht etwa wie die anderen in die Freiheit entlassen, sondern in ein normales Gefängnis überstellt, um dort den Rest der Strafe, zu der er verurteilt worden ist, abzusitzen. Im Gefängnis lernt er irgendwann den Viktor kennen, einen Österreicher, gespielt Georg Friedrich.
Vom wunderbaren Georg Friedrich, der, glaube ich, noch nie irgendeine Rolle in Hochdeutsch gespielt hat.
Er spielt hier einen Mörder und die 2 landen in einer Zelle, sind natürlich zuerst mal nicht gerade freundlich miteinander. Sie freunden sich aber mit der Zeit an und der Hans wird zwar dann wieder entlassen, aber er landet immer wieder im Knast, immer wieder das Gleiche. Die sogenannte Klappenkultur, die Schwulen, die sich da in irgendwelchen öffentlichen Toiletten getroffen haben und wo dann doch immer wieder Polizeispitzel drunter waren. Und in dem Moment, als sie miteinander Spaß haben, werden sie verhaftet. Es ist ein interessanter Film zu dieser Geschichte des Paragraphen 175. Am Ende des Films wird er dann abgeschafft. Natürlich spielt auch eine Rolle der Status der Homosexuellen innerhalb dieser Knastgemeinschaft.
Der ist natürlich miserabel. Der junge Hans hat das Glück, dass Viktor so ein bisschen wie sein Beschützer da ist. Wobei Viktor von Georg Friedrich hervorragend gespielt. ja nicht homosexuell ist. Aber er weiß, dass der im KZ war und was mit dem alles passiert ist und hat Mitleid mit ihm.
Es geht natürlich auch darum, was diese, nennen wir es mal, Knastkarriere mit diesem Hans macht, der ja gar kein Krimineller ist, sondern einfach nur aufgrund seiner Neigung da landet. Und das hat langfristig Auswirkungen auf ihn und seine Fähigkeit, außerhalb des Gefängnisses zu überleben, tragischerweise.
Der Regisseur Sebastian Meise hat das Thema sehr intensiv recherchiert. Und es ist ein fast kammerspielartiges Drama, das über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren geht. Ich finde es einen wirklich sehr interessanten Film und schockierend, wenn man bedenkt, dass in der Welt in einigen anderen Ländern jetzt auf Homosexualität die Todesstrafe noch steht.
Oder eben auch Knast.
Ja, und in diesen Ländern, wo das noch gültig ist, bedeutet Knast ja fast das Gleiche. Ein interessanter Film. Wie viel Lora?
Ich gebe ihm 5 Loras.
Ich bin bei 4 Loras.
Gut, das war's für heute. Wir wünschen viel Spaß im Kino. Die nächste Sendung gibt's am 2.12. Diese Sendung wird wie immer wiederholt. Heute Nacht um 2 und morgen früh um 9 auf DAB Plus und im Lora Livestream im Internet sowie samstags um 6 Uhr früh und sonntags um 21 Uhr dann nur im Internet Livestream. Tschüss!
Tschüss!